Wir sind jetzt mit über das Thema Siegen. Und der Auslöser war eigentlich die Predigt an Karfreitag, wo Jesus auch gesagt hat, es ist vollbracht. Wo er am Kreuz ausgerufen hat und mich hat das bewegt und hat auch etwas in Rolle gebracht bei mir. Und das heisst wirklich auch, dass über unserem Leben steht der Begriff, es ist vollbracht. Sieg. Sieg. In Jesus sind wir Sieger. Und jetzt geht es eigentlich wieder um zu lernen, in dem Sieg zu leben. Das ist jetzt eigentlich der große Sieg, ist da, wir müssen lernen, jetzt drin zu leben. Letzten Sonntag ist es um siegreiches Gebet gegangen. Siegreiches Gebet, was muss man beachten, dass unser Gebet etwas bewirkt? Dass es wirklich ja, eine Auslösung haben. Und das hat Silas Wohler behandelt, man kann es nachhören, für die, die nicht da waren. Man muss sich lohnen zum Nachhören. Und nächstes Sonntag geht es dann darum, oder um die Waffenrüstung. Gott hat seinen Leuten eine Rüstung gegeben, damit sie gewinnen können und siegen. Das wird das nächste Mal. Und heute geht es um den Inbegriff vom Sieg, nämlich den Namen Jesus Christus. Es ist ganz interessant, dass die Bibel diesem Namen, ja, wir werden es jetzt sehen, ganz eine hohe Bedeutung gibt. Und es gibt einen Vers in Apostelgeschichte 4, Vers 12, der mich immer wieder bewegt, wenn ich den lese. Immer wieder geht etwas in mir ab und ich möchte mit euch den lesen. Da heißt es, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Der Zusammenhang von der Vers steht ist so, der Petrus hat gerade einen gelähmten Mann, der war 40 der Mann, und er war gelähmt seit Jahren, und hat dem Mann gesagt, also wie er auf das gekommen ist, weiß ich auch nicht, aber hat dem Mann gesagt, im Namen Jesu Christi des Nazaräers, geh umher. Haben wir das auch schon mal einem Gelähmten gesagt? Also ich habe mich noch nie getraut, das zu sagen. Aber der Petrus ist dort voll Heiligen Geistes gewesen und hat das gesagt und der gelähmte Mann ist aufgestanden und hat können gehen. Er ist sogar gejubelt vor Freude, hat sogar rumgekumpelt. Daraufhin hat der Petrus predigt, der hat eine Aufmerksamkeit gehabt, das kann ich sagen. Und 5'000 Leute, heisst in der Bibel, sind 5'000 Leute sind zum Glauben gekommen. Und die obersten Juden, die haben natürlich dann gerade Alarmstufe rot gehabt. Für denen war es gar nicht mehr gut gewesen. Und sie haben dann die beiden Herren, also der Petrus und der Johannes, die beiden Apostel, haben sie zitiert und haben sie gefragt, also verhört und gefragt, das sehen wir da, in welcher Kraft, und jetzt ist interessant, sie fragen, oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Weil sie haben gemerkt, aus eigener Kraft ist das unmöglich. Also in welcher Kraft, welchem Namen? Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser Mann gesund vor euch. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Also die Kraftwirkung, die aus dem Namen von Jesus rausgegangen ist, die war gewaltig. Kein anderer Name unter dem Himmel ist so wunderbar und auch so einzigartig wie der Name Jesus Christus. Und ohne diesen Namen, das sagt uns die Bibel, ohne den Namen kommt kein Mensch in den Himmel. Der gekreuzigte und auferstandene Jesus allein ist der, der uns Schuld wegnehmen kann. Unsere Lebensschuld. Und jeder Mensch hat eine Schuld. Die einen grössere, die anderen kleinere. Aber alle Menschen haben eine Schuld aufgeladen gegenüber Gott. Und er kann die Schuld vergeben. Und der Petrus sagt auch in dieser Predigt, also ein bisschen voran hat er gesagt, wie das geht. Ganz einfach. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Jeder. Das ist doch mega. Wer Jesus anruft und Vergebung bittet, der wird sie gewährt. Der wird gereinigt und wird alles von ihm weggenommen und getrennt von Gott. Und wenn wir dann den Jesus einladen in sein Leben, Jesus, komm du mein Leben rein, du Retter, komm in mein Leben, dann kommt er und er rettet einen. Und so wird man das Kind vom lebendigen Gott. Und wisst ihr, in der Apostelgeschichte und auch nachher, haben die neugeborenen Gotteskinder noch etwas gemacht. Etwas ganz Spezielles hat etwas da mit dem Becken zu tun, der da vorne steht. Es steht in Apostelgeschichte 8, Vers 12. Als sie aber dem Philippus, also das ist jetzt eine andere Situation, der Philippus predigt hat, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, was ist dann passiert? Ließen sie sich taufen, sowohl Männer und Frauen. Also es war das Selbstverständlichste von der Welt, dass sich Menschen taufen lassen, wenn sie zum Glauben gekommen sind. Die haben gar nicht gross jetzt gebetet, Herr, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Das war ganz normal gewesen. Und es ist auch der Auftrag heute noch. Gott möchte das von uns. Jesus möchte das von uns, dass wir nach unserer Umkehr uns eigentlich taufen lassen. Weil Taufe ist ein Symbol, ist ein Zeugnis von etwas, was unsichtbar passiert ist. Oder das ist eigentlich etwas, wenn ich zu Jesus umkehre, dann sieht man mir das ja nicht an, was in mir passiert ist. Die Sündenvergebung sieht man mir nicht an. Aber dann, wenn ich mich taufen lasse, die Bibel erklärt das ganz gut, oder? Wenn man runtergeht unter das Wasser, dann ist das eigentlich ein Ausdruck davon, ich bin mit Jesus mitgestorben. Mein alter Mensch ist mit ihm gestorben. Das Gericht ist eigentlich abgelaufen. Und wenn man dann wieder irgendwann mal, der Witz muss jedes Mal kommen, ist langsam langweilig, ich weiß, aber wieder aufholt, dann ist das wie ein Symbol, vom Sinnbild für das neue Leben. Also man kann schnaufen wieder. Das neue Leben in Christus. Und darum ist Taufe, da, um etwas zu zeigen, was unsichtbar passiert ist. Und wie gesagt, wir haben eigentlich abgemacht mit dem Ali definitiv. Und Sabir war noch nicht ganz sicher, ob er sich möchte, sie möchte sich taufen lassen. Und ja, ich hoffe, dass sie dann noch kommen. Aber es muss ein bisschen spannend bleiben. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und das ist ja schon schön, oder? Die beiden Männer, die sind aus Afghanistan gekommen, der Ali im letzten Oktober, und haben in der Schweiz von Jesus gehört. Und der Ali hat gesagt, er habe im Fernsehen einen Jesus-Film gesehen, an Ostern, wo ihn mega bewegt hat. Und jemand hat ihm eine Bibel geschenkt. Und da sind sie, da ist der Ali. Schön, dass du da bist, Ali. Welcome. I was just talking about you. That you came to Switzerland. Und er hat die Bibel dann gelesen und es hat ihn so bewegt. Er hat mir gesagt, als er gelesen hat, wie Jesus da gestorben ist am Kreuz, es hat ihn ganz fest bedrückt auch, es hat ihn traurig gemacht. Und er hat dann mit Sabir zusammen die Gottesdienste besucht, ganz regelmäßig, ist jetzt auch im Glaubensgrundkurs dabei. Und am 20. Mai, vor etwas mehr als 2 Wochen, hat sich Ali und Sabir ganz bewusst entschieden für ein Leben mit Jesus Christus. Und es hat mich so bewegt, das mitzuerleben. Und jetzt wollen sie das festmachen. Und wir haben dann auch Ali auch erklärt, und so habe ich, oder, dass auch die Taufe dann auch eine Folge ist davon, dass Jesus das möchte. Und er sagt, ja, okay, wann? Keine Frage. Und er hat Jesus so lieb, dass er das selbstverständlich machen will. Und genau. Und es freut mich jetzt total, dass wir das miterleben dürfen. Und wisst ihr, für sie ist das etwas ganz anderes als für uns. Wenn sich ein Schweizer taufen lässt, auch als Erwachsener, da hast du keine Probleme. Vielleicht schon, dass die Familie ein bisschen komisch schaut. Aber Sabir hat letzte Woche mit seiner Familie telefoniert und ihm gesagt, dass er jetzt an Jesus glaubt. Und die Familie hat gesagt, du musst nicht mehr nach Hause kommen. Wir wollen dich nicht mehr sehen. Und er hat eine Verlobte in Afghanistan und er ist total traurig und durcheinander. Und darum weiß er auch noch nicht, wahrscheinlich lässt er sich jetzt nicht taufen heute Morgen, weil es bewegt ihn selbstverständlich ganz fest. Und das ist aber, ja, und für alle ist es auch nicht ungefährlich. Darum ist es ganz wichtig, wenn ihr Kontakt habt mit Afghanen, dann sagt ja nichts von dem, was jetzt heute ist. Das müssen wir alle überlassen. Und Sabi, dass sie das selber sagen, wenn sie das wollen. Aber das ist wichtig, dass wir sie hier auch schützen. Und wenn sie mit einer solchen Gefahr das trotzdem tun, wie viel mehr sollen wir das tun? Und ich möchte darum auch allen, die noch nicht getauft sind, die Gläubigen als Erwachsene getauft sind, einladen ans Taufseminar am 8. Juli. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, ihr müsst noch nicht heute Morgen einsteigen. Und da werden wir genau anschauen, bedeutet das genau. Wer soll sich taufen lassen und vielleicht auch wer nicht. Und seid auch dabei und geht diesen Weg. Es ist ein Segen, wenn man Jesus gehorsam ist. Nun, dieser Name Jesus ist nicht nur einzigartig und wunderbar, sondern er hat auch eine gewaltige Kraft. Und das sehen wir daran, Einmal hat Jesus 70 Jünger in Zweiergruppen ausgesendet zu einem Dienst. Übrigens, ich muss vielleicht noch was sagen zur Taufe, ganz kurz. Also als ich das erste Mal gehört habe, dass ich Erwachsene taufen lassen, da habe ich gedacht, das ist ja voll schräg. Was ist denn das eigentlich? Habe ich mich an eine Sekte erinnert. Aber da habe ich noch nicht verstanden, was eigentlich das ist. Ich habe es jetzt ja erklärt. In der Bibel ist es so, dass ich eigentlich, nimmst du das andere Mikrofon? In der Bibel ist es eigentlich so, dass nur Erwachsene getauft worden sind. Das ist noch interessant. Also wenn es für euch komisch ist, könnt auch mal ein paar Fragen stellen. Bin gerne bereit, darüber zu diskutieren. Aber jetzt zurück zur anderen Bedeutung vom Namen Jesus. Wie gesagt, er hat mal 70 Jünger ausgesendet zum Dienst, zu einer Dienstreise. Und die sind dann zurückgekommen, diese 70 Jünger. Und die waren total begeistert. Und es heißt dann hier, die haben gesagt, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Die waren völlig hinüber, denn das waren ganz normale Menschen, wie du und ich. Und jetzt haben die erlebt, wie übermächtige geistige Wesen ihnen, also die Befehle, die mussten sie ausführen. Die mussten von Menschen ablassen, die sie eigentlich ja, befallen hatten quasi. Und die Jünger erlebten das und konnten sagen, hey, wir haben Menschen befreit. Die konnten wieder frei leben. Vorher waren die so belastet und bedrückt und eingeengt und jetzt sind die frei und ich habe das bewirkt. Also ja klar, der Geist Gottes durch mich. Das war gewaltig für diese Jünger. Und so kamen sie zurück und waren völlig begeistert. Und wisst ihr, wenn wir jetzt von dieser unsichtbaren Welt reden, müssen wir zwei Dinge ganz fest uns bewusst machen. Nämlich das Erste, die Dämonen sind noch nicht ausgestorben. Dämonen sind gefallene Engel. Die Bibel beschreibt das. Und ich meine, wenn wir die Welt anschauen, wie viel Dunkles, Finsteres und Böses es gibt, erstaunt es einem ja nicht, dass es Dämonen gibt. Und die gibt es. Die sind noch nicht ausgestorben, leider. Die werden es auch noch eine Zeit lang nicht. Die wirken noch. Dämonen wirken unter uns. Und sie haben zwei Hauptziele. Wisst ihr, was für zwei Ziele Dämonen haben oder generell die dunkle Macht? Zwei Ziele, nämlich entmutigen und binden. Das wollen sie. Entmutigen. Sie wollen uns mutlos machen. Ein Mensch ohne Mut ist kraftlos. Wenn wir mutlos sind, dann sind wir ein Häufchen Elend, können wir nichts mehr machen. Und das wollen sie mit uns. Das müssen wir denken. Immer wenn wir mutlos werden, Achtung. Und das Zweite, sie wollen uns binden. Sie wollen dich und mich unfrei machen. Dass wir irgendwo nicht verfügbar sind für Gott, unbrauchbar für Gott. Und wisst ihr, wenn wir irgendwo gebunden sind, ist das das Gegenteil von heilig leben. Heilig leben heißt, ich bin Gott geweiht. Ich bin für Gott verfügbar, er kann mich brauchen. Dann bin ich geheiligt. Aber wenn ich gebunden bin, irgend durch etwas, dann kann ich nicht heilig leben. Ist unmöglich. Und wisst ihr, ich glaube, so, das gilt auch für Menschen in unserem Umfeld. Ich glaube, es gibt viel mehr Menschen um uns herum, die auch von dunklen Mächten gebunden sind. Unwissentlich und eingeschränkt. Und ich finde das noch wichtig, dass wir das auch bedenken, wenn wir mit Menschen zu tun haben. Also ich bin nicht der hinter jedem psychischen Problem gerade einen Dämon sieht oder so. Aber wir sollten das nicht außer Acht lassen. Das kommt wahrscheinlich mehr vor, als uns bewusst ist. Dann, das Zweite, was wir nicht vergessen sollten, ist, der Name Jesus hat heute auch noch die gleiche Macht wie früher. Der Name Jesus, seine Kraft hat kein Gramm abgenommen. Und wenn Jesus dein Herr ist und nichts zwischen dir und Jesus steht, eine reine Beziehung da ist zu ihm, dann müssen solche Mächte dir gehorchen, weil der Name Jesus über deinem Leben steht. Jesus ist immer der Stärkere. Und in seinem Namen hat er denen, die ihm vertrauen, Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes. Und ich möchte das bewusst mal eine kurze Pause machen. Überlegt, was das heißt. Ich sage es vielleicht nochmal. In seinem Namen hat er denen, die ihm vertrauen, volle Macht gegeben über über alle Gewalt des Feindes. Könnt ihr nachlesen, Lukas 10, Vers 19. Also es ist so, böse Mächte können uns nichts anhaben, wenn wir uns auf den Namen Jesu berufen. Er lebt in uns. Und wenn wir vom Widersacher angegriffen werden, sei es körperlich oder psychisch, sollten wir uns und unsere Familie ganz bewusst unter diesen Schutz von Jesus stellen. Sagen wir, ja, dass wir uns unter ihn stellen und ihn bitten, den Widersacher zu entfernen, diese Anfechtung zu entfernen oder zu zerstören. Es gibt ja im Alten Testament den Begriff, dass man jemand schlägt mit der Schärfe des Schwertes, also den Feind, das war ja alttestamentlich. Wir können es geistlich, können wir das beten, auf der geistlichen Ebene, Herr, schlage du diese Entmutigung mit der Schärfe des Schwertes, nimm es weg. Oder diese Lüge, die ich glaube, oder diesen Zwang, der auf mir liegt, schlag das Zeug weg. Jesus, du bist der Sieger. Und verstecken wir uns hinter diesem Namen, Jesus, und schicken ihn an die Front. Er wird gewinnen. Er wird den Feind vertreiben. Und bleiben wir dran bis zum Durchbruch. Manchmal braucht es mehr als ein Gebet. Es ist ja ein Kampf. Aber bleiben wir dran und wir können Sieger leben. Und ich möchte noch eins oben drauflegen. Die Bibel bestätigt diese Macht des Namens Jesu. In Philipper 2, Vers 9 und 10. Da heißt es, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen Welt. Der Name Jesu ist hoch erhoben und steht über allen anderen Namen. Und wenn wir in diesem Namen handeln, dann haben wir eine Vollmacht. Oder wenn der Name von Jesus über uns steht und wir an seiner Stelle unterwegs sind und reden und handeln, dann haben wir eine Autorität. Dann geht eine Kraftwirkung von uns aus durch diesen Namen Jesus. Jesus hat uns also als seine Kinder eine Vollmacht gegeben, aber die ist nur wirksam in Verbindung mit seinem Namen. Das ist wirklich, es geht nicht anders. Sie ist an seinen Namen gebunden. Und wenn wir jetzt uns aber an etwas anderes binden lassen, dann verlieren wir die Vollmacht. Die ist zwar noch da, wir leben dann nicht in ihr. Und so dieses Binden, das geht zum Beispiel, kann passieren. Ich sage jetzt auch mal ein paar Beispiele. So energetische Therapieformen, die schießen heute wie Pilze zum Boden raus. Schlag mal die Zeitung auf. Das gibt gewaltig, was da alles gibt. Also ich möchte nur mal zum Beispiel Akupunktur nennen. Da kann man sich binden lassen an etwas Falsches. Oder auch Wahrsagerei, Zauberei. Übrigens, Harry Potter ist nicht harmlos. Ich habe gerade kürzlich ein Zeugnis gehört von einer Schülerin, Oberstufenschülerin, die musste Harry Potter lesen und nachspielen. Die hatte nachher okkulte Probleme. Es war ganz schlimm. Die musste man helfen in einem Gebetsdienst und sie wurde dann frei. Oder auch Astrologie, alles solches Zeugs, da geben wir dem Feind wie Anrecht, uns zu binden. Und wir verlieren unsere Vollmacht. Und wir verlieren noch mehr, die Freiheit und vielleicht die Fröhlichkeit auch. Aber wir verlieren sie auch, wenn wir uns von materiellen Dingen binden lassen. Das hat nichts mit Okkultismus zu tun. Das kann vielleicht einfach irgendetwas Materielles sein. Vielleicht der Fernseher, der mich zuerst anzieht. Der Computer, das Game. Oder das Handy. Und ich glaube, ich muss ganz offen sagen, ich glaube, heute haben sehr viele Menschen ein Handyproblem, suchtartig, und merken es gar nicht. Die binden sich an etwas und sind wie nicht mehr verfügbar für Gott, ein Stück weit. Und erleben Gott auch weniger, haben weniger Vollmacht, weniger Sieg. Also wir sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen, dieses Gebundensein. Denn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also wenn wir uns irgendwo binden lassen und ein Stück weit für Jesus nicht mehr verfügbar sind, heißt es, ohne mich kannst du nichts tun. Nichts ist nicht viel, das ist ziemlich wenig eigentlich. Ja. Also wir haben keine geistliche Autorität ohne den Namen von Jesus. Und das wollen wir uns bewusst machen und eben auch das andere nicht vergessen, wenn es uns schlecht geht, wenn wir unter Druck sind, die Macht von Jesus, von seinem Namen, diese Macht, dieser Jesus kann eingreifen und kann unsere Erfahrungswelt zum Positiven verändern. Nun, wenn wir vom Leben im Sieg reden, könnte man ja den Eindruck bekommen, dass ein Leben ohne Leiden und Tiefs möglich ist, oder? Oder nicht? So, siegreich leben und so, oh, keine Probleme mehr, ja, genau. Und Wohlstand und Reichtum, wunderbar. Man kann sich fragen, ist das nicht ein Widerspruch? Also ich bin der Meinung, ein Leben im Sieg bringt in gewisser Weise weniger Leid als ohne. Aber es bringt in gewisser Weise auch mehr Leid unter Umständen. Ich denke jetzt an Sabir und diese Nachricht von Afghanistan. Also für uns ist es vielleicht ein Widerspruch. Einerseits reden wir vom Leben im Namen, vom Sieg im Namen Jesu und andererseits erleben Christen Leid. Ja, wie soll das jetzt gehen? Wie sollen wir damit umgehen? Ich möchte auch in die Apostelgeschichte gehen. Unsere geistlichen Vorfahren, in Jerusalem ist die Gemeinde gewachsen. Die ist wirklich, das war eine Erweckung. Da sind Zeichen und Wunder passiert durch die Apostel, durch die Hände der Apostel. Menschen wurden gesund, Dämonen wurden ausgetrieben, viele kamen zum Glauben, müsst ihr mal nachlesen, das ist enorm interessant. Die Gemeinde ist explosionsartig gewachsen, das war Leben im Sieg. Und plötzlich wurden die 12 Apostel verhaftet. Sie wurden verhört und sie wurden zusammengeschlagen. Und es wird jetzt nicht so ausgeführt, aber ich nehme an, die hatten dann Blutergüsse, vielleicht blaues Auge, vielleicht eine blutende Nase. Das hat weh gemacht. Und jetzt kann man ja fragen, ja, und hallo, und jetzt? Wo ist jetzt der Sieg im Namen Jesu? Was ist denn jetzt? Sie wurden verprügelt. Warum hat Jesus nicht eingegriffen? Haben die Apostel das Leben im Sieg verlassen vielleicht? Eine geheime Sünde oder sowas? Nein, nichts solches. Leiden als Christ und Sieg als Christ ist für die Bibel kein Widerspruch. Für mich vielleicht schon, für uns, aber für die Bibel nicht. Denn nachdem die Apostel zusammengeschlagen waren, heißt es Folgendes. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Ich meine, sie hätten jetzt ja dies als Niederlage ansehen können, diesem Vorfall. Sie hätten sagen können, hey, wir wurden abgeschlagen. Wir wurden körperlich verletzt, das tut weh. Und Jesus hat doch gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich werde bei euch sein bis zum Ende der Tage. Ja, was ist denn jetzt? Warum hat Gott uns nicht geschützt vor diesen Schlägen? Das hätte einen Schock auslösen können bei ihnen. Denn vorher war das noch nie passiert, seit die Gemeinde gegründet worden ist. Seit sie den Heiligen Geist empfangen haben und abgegangen sind wie die Rakete, oder? Und jetzt sowas. Aber bei ihnen war es anders. Für die Männer war das ein Sieg. Das klingt ein bisschen komisch, ja? Es war ein Sieg. Sie wussten, wie Jesus gelitten hatte am Kreuz. Wie er gestorben ist. Sie haben das gesehen mit eigenen Augen. Und sie haben gesehen, wer auferstanden ist. Und dieses Leiden und die Auferstehung von Jesus war für die Apostel das Nonplusultra. Absolut das Gewaltigste, was sie überhaupt sich denken konnten. Und jetzt wurden sie mit hineingenommen in das Leiden von Jesus, in dieses Gewaltigste, das sie sich vorstellen konnten. Und das war für sie eine Ehre. Sie wussten, wir leiden nicht wegen uns, wir leiden wegen dem Namen von Jesus und für diesen Namen. Und das war für sie so eine Würde. Paulus hat später sogar mal gesagt, er wäre sogar bereit, für den Namen Jesu zu sterben. Ist interessant. Vielleicht, oder ich muss anders fragen, haben wir schon mal gedacht, dass Leiden für Jesus ein Segen sein kann? Ganz eine andere Seite. Wenn wir wegen dem Glauben verspottet werden, ausgegrenzt, liegt es nicht daran, dass wir etwas falsch gemacht haben, in aller Regel, sondern es liegt daran, dass Gott uns für würdig erachtet, für den Namen des Herrn zu leiden. Vielleicht könnten wir diese Perspektive auch mehr gewichten. Es ist ja trotzdem noch schwer. Also ich weiß nicht, ob ich so fröhlich daher stolzieren würde, wenn ich geschlagen würde, wie der Apostel. Aber wir könnten uns das bewusst machen, diese Perspektive, und es würde uns helfen, wahrscheinlich auch nicht gegen Jesus zu rebellieren. Und an dem Vorfall mit den Aposteln sehen wir noch etwas. Nicht alles Leiden an den Christen ist dämonisch verursacht. Nicht alles. Gewisse Dinge schon, aber nicht alles. Und darum kann man nicht einfach alles wegbeten. Ist nicht gedacht. Das wäre ja toll, wenn das möglich wäre. Und es gibt auch gewisse Seelsorgerichtungen, die jedes Problem mit einem Dämon verbinden. Da hat einer ein Problem mit Pornografie. Ah, das ist der Dämon der Pornografie. Oder Alkoholprobleme, ja, der Dämon des Alkohols. Oder Minderwertigkeitskomplexe, da ist ein Dämon der Minderwertigkeit, das muss man austreiben. Lord, jetzt beten wir, dass es weggeht. Das wäre noch schön, wenn das einfach wäre, oder? Da müsstest du gar nicht an dir arbeiten, nur den Dämon austreiben. Und du hast auch keine Verantwortung, weil der Dämon ist ja schuld. Also einfach ist es nicht. Nun möchte ich noch zu einem vierten Punkt kommen und letzten Punkt, Identifikation. In Matthäus 18, Vers 20 ist der bekannte Vers, den wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Jesus sagt quasi, wo mein Name in dem Zentrum steht, da bin ich als Person ganz besonders gegenwärtig. Und darum ist eigentlich mein wichtigster Auftrag in der Gemeinde als Pastor, zu helfen, dass dieser Name bei uns persönlich, aber auch als Gemeinde in der Mitte steht. Nur wenn wir uns immer wieder alle an diesem Jesus ausrichten und uns an ihm festhalten, können wir auch zwischenmenschlich zusammenbleiben. Zwischenmenschlich zusammenbleiben. Ist euch sicher auch schon aufgefallen, die Welt ist ja wie eine Zentrifuge. Dreht sich, es dreht sich und irgendwie das zieht uns auseinander, oder? Auch schon gemerkt, nehme ich schon an, nur schon in der Familie, oder? Je älter die Kinder, desto schwieriger wird es, sie am Tisch zu behalten. Hat jeder was anderes zu tun und das ist einfach, das ist der Weltlauf ein Stück weit. Es zieht uns auseinander, auch als Gemeinde ein Stück weit. Und man sagt das ja so, jedem das Seine, oder? Nur mir das Meine. Jeder ein bisschen auf sich. Jeder hat seine Vorstellungen, seine Ideen und Wünsche, die es zu verfolgen gilt. Früher oder auch in anderen Bereichen der Welt gab es noch so Sippen und Stammeskulturen. Das ist ganz interessant, die sind noch viel mehr beisammen. Das tut denen gut. Aber bei uns wir sind das gewöhnt, dass wir so maßgeschneiderte Lösungen bekommen, so dass es uns passt. Aber wenn wir alle in der Gemeinde so leben würden, die Effige Bülach würde auseinanderfallen. Das würde gar nicht gehen. Und so ist es der Name von Jesus, der uns in der Mitte zusammenhält. Das ist es. Darum ist die Gebetsstunde aus meiner Sicht der wichtigste Anlass der Woche. In der Gebetsstunde nehmen wir die Fäden auf, da und da und dann beten wir Jesus und jetzt zieh zusammen. Ja, da und dann da und jetzt zieh zusammen Jesus. Also das machen wir nicht so wortwörtlich, aber indem wir beten, passiert genau das, dass die Gemeinde zusammengezogen wird. Und ich betone das immer wieder mal. Einerseits einfach auch für die eigenen, für die Alteingesessenen, wisst ihr, über das, was wichtig ist, da redet man. Merkt ihr auch in eurem Alltag. Und darum, ich muss es immer wieder mal sagen, es ist wichtig. Aber ich betone es auch im Blick auf diejenigen, die noch nicht so lange in der Gemeinde sind, um auch euch einzuladen, dabei zu sein, zu diesem wichtigsten Anlass in der Woche. Denn dort ziehen wir den Gemeindekarren wieder zu Jesus hin. Und abgesehen davon, ich finde es immer wieder neu auch, man erfährt so viele interessante Dinge. Gerade letzten Mittwoch wieder, wir haben zuerst eine Dankeszeit gemacht, wir hatten 5, 6 Dankesanliegen, wirklich außergewöhnliche Dinge. Und es hat mich so wohlgetan, ich habe mich so gefreut, und sogar gemerkt, was geht in unserer Gemeinde eigentlich ab? So geballte Ladung, und das kann man nicht alles dann auf den Sonntag auch noch transportieren, das geht nicht. Darum herzliche Einladung. Nun, wenn Jesus in meinem Leben wichtig ist, komme ich jetzt nicht zu den Anlässen, weil sie immer so genial wären oder weil der Verkündiger so wahnsinnig wäre, sondern ich komme, um den Namen Jesus ins Zentrum zu tragen. Darum komme ich an die Anlässe. Ich trage ihn ins Zentrum. Und wenn wir das tun, ehren wir Jesus. Wir ehren ihn. Was im Zentrum steht, ist geehrt. Ist doch so. Und jetzt noch etwas, wo wir Jesus mit unserem alltäglichen Leben ehren, da wird er mehr bewirken. Das ist ein Grundprinzip, was wir auch im Neuen Testament sehen. Wo wir Jesus ehren, ist es wie eine Einladung, ein roter Teppich zu wirken. Und er achtet auf das. Jetzt könnte man sagen, ja, wieso denn das? Es ist einfach so. Ich möchte gar nicht unbedingt wissen, warum. Es ist einfach so. Das sehen wir am Beispiel, als Jesus in Nazareth war, seiner Heimatstadt. Dort wurde er abgelehnt und er sagte dann, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus, eben in Nazareth. Und was war die Folge? Wir lesen es hier. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke. Also das Prinzip, wo wir Jesus ehren, da wird er mehr tun. Ehren mit dem Mund, ehren mit unserem Leben. Darum tragen wir ihn in die Mitte der Gemeinde. Wir haben also gesehen heute Morgen, im Namen von Jesus liegt eine unerhört große Macht. Und da ist also die Quelle, damit wir im Sieg leben können. Und dieser machtvolle Name steht unsichtbar über unseren Leben. Und mit geistlichen Augen würde ich jetzt überall sehen, Jesus, 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 über euren Köpfen. Sieg, 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 Sieg. Das wäre so ermutigend. Schade, dass wir das nicht sehen können. Auch die hintersten Reihe, Sieg, 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 Sieg. Oh, die ganze Reihe, mega siegreich. Wir sind der erste Block voll. Sieg. Nicht so Nummer 4, ist auch nicht schlecht, Nummer 3, Bronze, oder? Nein, zuvorderst. Sieg. Und wo dieser Jesus, dieser Name von Jesus ist, da ist effektiv die Kraft, um Probleme, um Hindernisse zu bewältigen, um siegreich zu leben. Nicht ohne Leid, aber im Sieg zu leben. Da ist Sieg über Anfechtung der Sünde. Anfechtung, wie können die bewältigen? Da ist Sieg über Mächte, finstere Mächte. Da ist Sieg über Zwänge. Wenn du Zwänge im Leben hast, es gibt einen Sieg. Da musst du noch ein bisschen weiter daran arbeiten und ich helfe gerne. Da ist Sieg. Wenn du Ängste hast, es gibt Sieg über diese Ängste. Die steht über den Köpfen der Gläubigen. Als ich am Vorbereiten dieser Predigt war, habe ich am Abend meinen Kindern aus der Kinderbibel vorgelesen und wir kamen gerade zur Geschichte vom jungen David gegen diesen Goliath. Goliath war etwa 3 Meter groß, also ein großes Bürschli gewesen. Und der war der stärkste Kämpfer im Heer der Philister. Kein Israelit hat sich getraut, gegen ihn zu kämpfen. Und die waren ja mutig. Aber die wussten, das wäre ein Selbstmordkommando. Also mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Da kam der David, der junge David, Teenager, und forderte diesen Riesen zum Kampf heraus. Dieser Riese kam zu David mit seiner ganzen Rüstung, mit seinen Muskeln, mit seiner Erfahrung, mit seiner Größe, mit allem, was er hatte. Und David kam mit einer Steinschleuder und er sagte zu diesem Riesen, er rief ihm zu, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen. Pass auf, ich komme mit dem Namen des Herrn und du wirst bald einen Kopf kürzer dastehen. Das war dann auch so. Das letzte Stündlein von Goliath hat er geschlagen. Und ich finde das so ein eindrückliches Bild. David kam in der Kraft des Namens Gottes. Und da in diesem Namen ist viel mehr Kraft als im stärksten Kämpfer. Und ich möchte euch so Mut machen. Seid euch bewusst, in wessen Kraft ihr durch Bülach marschiert, auf den Bahnhof geht, in den Zug seid, im Alltag seid, in der Kraft des Namens der Herr der Herrscharen. Und lebt so in dem Bewusstsein. In diesem Namen liegt unsere Kraft. Und gehen wir so auf unsere Probleme zu. Machen Sie mir seinen Kopf kürzer, aber natürlich, ich rede das nur von Ängsten und Zwängen, nicht irgendwie. Wir haben die Aufforderung, Menschen zu lieben, dass das alles klar ist, gell? Aber das gibt uns ein gesundes Selbstbewusstsein im Alltag. Und das wünsche ich mir, dass wir da arbeiten daran können, uns helfen können gegenseitig und einfach vorwärts kommen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich würde dir von Herzen Danke sagen, dass du uns Sieg in deinem Namen schenkst. Herr, und du weißt, was uns herausfordert im Alltag. Du kennst die vielen Hindernisse und Probleme, die es gibt, Ängste und Zwänge und alles Mögliche. Und du bist der Sieger über dem. Und ich wünschte mir, dass wir aufbrechen können, Herr Jesus, wo wir es noch nicht haben. Bitte gib uns doch den Mut zum Fürsten gehen, zum vielleicht Sachen, die seit Jahren nicht gut laufen, wo wir denken, da komme ich nie darüber hinweg. Mal, du kannst uns helfen. Und gib Mut zum Fürsten gehen. Gib Mut zum Sachen überwinden. Und auch den ersten Schritt zu tun, vielleicht ist es einfach, jemandem um Hilfe zu bitten. Danke von ganzem Herzen, dass du so ein starker, kraftvoller Gott bist. Und dass du uns meinst, dass du uns begegnen willst und mit uns den Weg gehen willst. Danke von ganzem Herzen.